nachzudenken. Es steht im Epheser Kapitel 3, 14 bis 21. Das Gebet des Paulus, das ist eigentlich das zweite Gebet schon. Wir haben schon eines im Kapitel 1, das ganz ähnlich ist. Nicht das gleiche natürlich, aber ganz ähnlich. Und wir wollen diesen Text miteinander heute dann ein bisschen besser oder ein bisschen näher anschauen. Ich bin mir bewusst, hier ist so viel Reichtum drin, auch in diesem Text, dass wir das kaum alles oder sagen können, was darüber zu sagen gibt, aber hoffentlich doch ein paar Gedanken euch geben kann. Ja, wer die Bibel hat, schlagt doch einfach einmal auf, Epheser 3, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Epheser 3, Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was ihr bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit das unfehlbare Wort Gottes. Ja, bevor wir noch ein paar Gedanken darüber machen, über diesen Vers oder dieses Gebet von Paulus, hier ein Foto von Ephesus. Ich habe selber einmal die Gelegenheit und die Gnade gehabt, in die Türkei zu gehen und diese Städten wie auch Ephesus eben zu besuchen. Hier sehen wir das Amphitheater von Ephesus. Ephesus war eine Metropole von etwa 300.000 Leuten über ein großes Gebiet verstreut. Und das sieht eben, das ist auch schon ein paar Jahre her, ungefähr so aus, wie es eben hier ist. Und hier seht ihr doch ein riesiges, großes Amphitheater, das aus dieser Zeit von Paulus, denke ich auch, stammt aus der römischen Zeit. Was ich auch noch heute euch ein bisschen darlegen möchte, ist der Aufbau des Epheserbriefes. Da können wir auch das ein bisschen besser verstehen. Wir könnten fast sagen, drei Teile des Epheserbriefs. Im ersten Teil haben wir die Kapitel 1 bis 3. Dort ist alles im Indikativ geschrieben, also in der Aussageform. Dort in den ersten drei Kapiteln erzählt Paulus oder verkündigt er das Evangelium. Und vor allem die ersten 14 Verse, die wir, Vers 3, denke ich, glaube ich, ja, die sind im ersten Kapitel, sind das ein einziger Satz, also ohne Punkt und Komma. Im Deutschen, die Übersetzung, mussten wir natürlich Punkt, Komma und so weiter machen. Aber Paulus überfließt in den ersten Sätzen, in den ersten Versen von seiner Freude, von der Fülle Christi, damit er eben ohne Punkt und Komma das sogar niederschreiben musste. So kann ich das eigentlich nur verstehen. Und er redet immer wieder in allen drei Teilen von dem Geheimnis. Das Geheimnis, das in der Offenbarung ist, das Geheimnis, das uns jetzt offenbart wird, eben in Christus. Und wir können eigentlich sagen, dass dieses Geheimnis schlussendlich in Christus mündet. Wenn wir diese Stellen alle anschauen, kommen wir nicht darum herum zu sehen, dass das Geheimnis Christus ist, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen. Das ist das Geheimnis. Nicht ein Geheimnis, das jetzt wir nicht kennen dürfen, sondern Gott hat es uns eben in seinem Wort und in Christus offenbart. Kapitel 1 bis 3, dort haben wir habe ich gesagt, wir haben dort nur den Indikativ, die Aussageform, die Freude, die Verkündigung des Evangeliums. Und wir haben aber einen einzigen Imperativ, einen einzigen Befehl. Und das ist Kapitel 2, den Vers 11. Vergiss nicht, was ihr einmal ohne Gott wart. Das ist der einzige Imperativ in den ersten drei Kapiteln, genau übrigens wie der einzige Imperativ im Römerbrief ist, bis Kapitel 12, wo im Kapitel 6 dann ist. In den ersten neun Kapiteln hat es nur einen Imperativ, und das ist, dass wir eben uns der Sünde für tot halten sollen. Sonst ist auch dort alles ein Indikativ. Das sind die ersten drei Kapitel. Und dort finden wir auch, in den ersten drei Kapiteln, finden wir auch dieses Gebet des Paulus. In Kapitel 4 geht es dann weiter mit dem Imperativ. Das heißt, jetzt, weil ich in Christus bin, weil ich das alles weiß, habe ich die Möglichkeit, dass die Gebote auch oder ein christliches Leben zu führen nach seinem Willen. Jetzt lieben wir Christus, wir haben ihn so kennengelernt, dass wir ihn lieben. Und jetzt, meine lieben Geschwister, ich, der gefangene Herrn, ermahne euch, sage euch, haltet, seid Kinder des Lichts und so weiter. Und dann, Kapitel 5 haben wir dann auch noch, die Ehe, Arbeit, Kinder und auch Kapitel 6, das kennen wir aber. Und dort ist es auch wieder ganz interessant, dass er im Kapitel 6 wieder beginnt zu sagen, oder ab Vers 10, bevor er zu Waffenrüstung kommt: Nun aber sage ich euch, seid stark. Und er sagt nicht seid stark, sondern sagt stark in dem Herrn. Und wieder das Geheimnis, das eben die Offenbarung in Jesus Christus ist. Also diese drei Teile, man könnte auch sagen, man könnte es auch in zwei Teile machen, Kapitel 1 bis 3, der Indikativ, und dann von Kapitel 4 bis 6 der Imperativ. Und eben am Schluss des Kapitel 3 das Gebet des Paulus, das wir soeben miteinander besprochen haben. Man könnte auch sagen, wenn wir dieses Gebet nachlesen, und dass es eigentlich die Reife ist von unserem Apostel Paulus, die Reife ist diese Abhängigkeit von unserem himmlischen Vater. Und diese Abhängigkeit kommt in diesem Gebet vor, denke ich, und wird auch deutlich. Reife ist etwas, das die Abhängigkeit, nicht die Unabhängigkeit, sondern die Abhängigkeit von unserem himmlischen Vater, und zwar in allen Belangen, allen Bereichen unseres Lebens, das wir hier auf der Erde haben. Und ich denke, das ist genau das Wachsen in Christus, diese Abhängigkeit, die hier Paulus in seinem Gebet spricht. Und wie gesagt, er spricht dieses Gebet für die Gemeinde in Ephesus und nicht für die ganze Metropole, die hier, die 300.000 anderen Menschen, sondern wir brauchen das Gebet. Wir brauchen das Gebet füreinander, miteinander, und haben schon alle Erkenntnis, sondern das ist genau das, was Paulus bittet, um die Erkenntnis der Liebe und Größe unseres Herrn Jesus Christus, dass wir diese Offenbarung, eben man könnte auch sagen, dieses Geheimnis besser verstehen. Ja, wir haben das auch hier, die Kraft gebe, den Reichtum seiner Herrlichkeit, und vor allem auch, dass, obwohl das er weiß, dass Christus ja in unseren Herzen wohnt, er betet dafür. Und wir haben es auch heute Morgen wieder ganz schön gehört, es ist Christus, der für uns betet, dass wir diesen Glauben haben dürfen. Glaube ist nicht etwas, das kam heute Morgen auch ganz schön zum Ausdruck in der Andacht von Christian. Glaube ist nicht etwas, das wir auch wieder erzwingen können, sondern es ist die Gnade Gottes. Und auch hier betet eben Paulus für uns, dass der Christus durch Glauben in unseren Herzen wohnt. Und das ist das Geschenk, das auch Petrus erfahren durfte, wie wir heute Morgen gehört haben. Es war nicht sein Vermögen. Sein Vermögen war das Einzige, das er Jesus verraten hatte. Christus hat aber gebetet für ihn. Und wir wissen, dass unser Herr und Heiland ständig vor dem Thron Gottes sitzt oder steht, müsste man besser sagen, und für uns einsteht als unser hoher Priester, damit eben unser Glaube nicht verloren geht. Und wie kann ein Gott der Bitte seines Sohnes, wie kann der himmlische Vater seinem Sohn diese Bitte abschlagen? Das ist unsere Hoffnung, dass wir wissen, dass die Versprechen, dass das Gebet von Christus Blut erkauft ist und darum in Ewigkeit gültig hat und dass darum seine Gebete erhört werden und der Glauben in uns immer nicht verloren gehen darf, auch wenn er nur noch wie ein Docht ist, der glimmt, oder ein Rohr, das geknickt ist. Das kann sein. Ich bin mit Menschen unterwegs, die fühlen sich genau so, sagen, mein Glaube ist nur noch ein glimmender Docht, ich bin geknickt. Und wir wissen, auch wenn wir dir das so erfahren machen, wir wissen, dass unser Herr und Heiland für uns einsteht vor dem Thron seines Vaters. Und das Schöne ist ja, dass, weil er vor uns steht und wir ja in ihm sind, wir sind ja in Christus, stehen wir ja auch vor dem Thron. Es ist das, was der hohe Priester gemacht hat, der in das Allerheiligste hineingegangen ist und auf seinem Ephod, das ist der Umhang hier, die Stämme, die 12 Namen der 12 Stämme in den Smaragd dargestellt hat und so uns vor Gott dargebracht hat. Und das ist das, was Christus jederzeit, zu jeder Zeit, jede Sekunde macht für uns. Er bringt uns vor den Vater und bittet für uns, damit unser Glaube eben nicht verloren geht. Und das ist unsere Hoffnung, die wir haben, eben in Jesus Christus. Und so können wir die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe erkennen. Und wir sehen, dass es drei Sachen vier Sachen sind, nicht drei Sachen. Wir sind ja uns gewohnt, in drei Dimensionen zu denken. Kommt noch eine Dimension mehr dazu. Welches das auch hier gemeint ist, Länge, Breite, Tiefe, Höhe, kommt jetzt gar nicht so drauf an. Es ist die Dimension des Glaubens, dass wir die erfahren, dass wir die sehen. Für das bittet er und beugt seine Knie vor dem Vater, der eben der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Warum? Dass er uns die Kraft gebe, den Reichtum seiner Herrlichkeit einmal zu erkennen und die Kraft gibt, den Tag auch in seinen guten Werken, die er zuvor vorbereitet hat, eben auch zu leben. Und dann auch die Liebe Christi zu erkennen, die eben alle Erkenntnis, alles unser Verstand kann die Liebe Christi nicht ermessen. Die Liebe Christi ist höher als wir oder größer, als wir sie uns nur erfüllen können. Und es ist seine Kraft, es ist das, was ich anderen Menschen immer wieder auch Mut mache. Was ist, wenn wir nicht mehr die Kraft haben, wenn alles am Boden ist? Wir haben es auch heute Morgen gehört. Es ist seine Kraft, die uns wieder aufrichtet, nach der Kraft, die eben in uns wirkt. Und diesem allein sollen wir die Ehre geben, in der Gemeinde, also in der Gemeinschaft und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Absicht Gottes und das dürfen wir nicht und müssen wir nicht mehr vergessen, weil uns Christus immer wieder durch das Gebet, auch des Paulus, was heute auch noch gilt, vor Augen gemalt wird. Der dreieinige Gott ist das Zentrum, die Kraft des Heiligen Geistes, die Ehre und die Herrlichkeit des Vaters, die Liebe Christi verstehen, nämlich die Höhe, Breite, Länge und die Tiefe. Das ist die Dreieinigkeit, die Kraft des Heiligen Geistes in uns, die Herrlichkeit und Ehre des Vaters, unseres Himmels, unseres himmlischen Vaters und die Liebe Christi, sein Erlösungswerk für uns zu verstehen. Das ist die Höhe, Breite, Länge und die Tiefe. Und darum ihm, unserem dreieinigen Gott, gilt die Anbetung eben in Christus. Warum in Christus? Weil wir nur in Christus ihn anbeten können. Wir können nicht beten, wenn wir nicht in Christus sind. Aber genau das hat er für uns erarbeitet. Das ist die Erlösungswerk, dass wir eben in Christus sind, der eben selber für uns betet. Und hier käme ich, merke ich gerade, in Schwärmen, wenn wir dann Römer 8 ansehen, Kapitel 8, 26 bis 27, wo steht, dass der Geist in uns betet, so betet für uns an unserer Stelle, damit es vor einem gerechten Gott auch gerecht ist, weil wir das nicht können, weil wir nicht die in der Lage sind, ein Gebet zu sprechen, das vor Gott kommt, wenn es nicht der Heilige Geist in uns eben bewirkt. Das ist die Gnade und da können wir uns nur demütigen. So wie es auch Sergei gesagt hat, lass uns erkennen, dass wir eben nur Staub sind oder wie Gras oder Gräser, die eben verwelken. Ich möchte noch etwas Näheres zum Vater sagen, dem Vater, dem der Paulus seine Knie beugt, vor dem Vater, der rechte Vater ist, alles was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Hier sehen wir, ich hoffe, ja, man sieht es relativ gut, sehe ich das Bild von Rembrandt, der verlorene Sohn. Ein ganz berühmtes Bild, das wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen. Wir sehen hier auf der linken Seite der Vater mit dem Sohn immer noch in den schmutzigen Kleidern. Wir sehen auf der rechten Seite, denke, das ist der Sohn, der ältere Sohn, der daheim ist, der nicht gerade so auf diesem Bild, also auf diesem Gemälde sehr glücklich aussieht. Er ist da sehr skeptisch. Wir haben schon darüber gesprochen, als wir über Lukas 15 darüber nachgedacht haben. Aber nehmt euch einmal ein paar Sekunden einfach Zeit. Seht einmal den Ausdruck des Vaters an, das Gesicht des Vaters. Seht einmal auch den Sohn an, auch die Haltung seines Gesichtes und seht euch auf diesem Bild auch ganz kurz einmal die Hände des Vaters an. Nehmt euch ein paar Sekunden Zeit, beobachtet oder seht euch mal das Gesicht des Vaters, die Hände des Vaters und aber auch den Sohn. Welche Gestik, was passiert bei euch emotional, wenn ihr das seht? Was kommt euch emotional da entgegen? Also, ich denke, was ich jetzt da so sehe, das Gesicht des Vaters, es ist ein Gesichtsausdruck von Güte, von Barmherzigkeit. Ich habe immer das Bild von Augen, ich weiß nicht, wo ich das einmal gelesen habe, in einem Buch, wo gestanden ist, und die gütigen Augen des Vaters sahen auf das Kind oder so. Und das, ich weiß nicht, warum das ist mir so geblieben. Gütige Augen, die auf das Kind sehen. Und ich denke, oder ich meinte hier etwas in diesem Gesicht von der Güte des Vaters, von der Barmherzigkeit, wie es in Lukas 6 steht, zu sehen. Ich denke, Rembrandt hat das sehr gut dargestellt. Und wenn wir jetzt noch etwas mehr vom Vater uns ansehen, nämlich seine Hände, dann sehen wir, dass seine beiden Hände nicht, habt ihr schon beobachtet, dass das nicht die gleichen Hände sind? Oder seine rechte Hand ist eher, so sagt man, eine weibliche Hand und seine, habe ich jetzt das recht gemacht? Ja, recht. Und seine linke eher eine stärkere, eine männliche Hand. Wäre interessant, einmal mit Rembrandt darüber nachzudenken, warum er da wie zwei verschiedene Hände gemalt hat. Aber ich denke, es zeigt etwas von einerseits von der Sanftmut, von der Güte, von der Demut des Vaters. Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig, aber auch von der Stärke, die wir ja auch gelesen haben in diesem Gebet, die der Vater hat. Und wenn ich dann noch so den Sohn betrachte, er ist da mit seinen schmutzigen Kleidern, seine Schuhe sind abgefallen, er ist dreckig und er schmiegt sich auch als erwachsener Sohn noch mit seinem Kopf an den Vater. Ist für mich ein sehr eindrückliches Bild, das wir hier sehen. Er ist es nicht zu schade, dass er seinen Dreck an seinen sauberen und schönen Kleidern am Vaters oder verschmutzt. Und das ist das, was Jesus eigentlich genau für uns auch gemacht hat. Er war sich nicht zu schade, unseren ganzen Schmutz auf sich zu nehmen und uns seine Gerechtigkeit, seine Reinheit, könnte man auch sagen, zu geben. Und die Frage ist immer wieder, die wir uns stellen dürfen oder vielleicht auch sollen, nicht im gesetzlichen Sinn sollen, anstatt etwas anders zu machen, getrauen wir uns, Jesus schmutzig zu machen, ihm unsere Sünden zu bekennen. Wie oft höre ich oder ist mir auch schon passiert, ich habe gesündigt und ich bin nicht zu Jesus gegangen. Warum bin ich nicht zu Jesus gegangen? Ich bin nicht zu Jesus gegangen, einerseits, weil ich mich schämte, aber auch den Gedanken, ich bin ja schmutzig. Ich kann nicht so mit meinem Schmutz zu Christus gehen. Und ich kann nur sagen, das ist das Dümmste, was wir machen können. Wenn wir nicht von der Vergebung leben, dann ist das bereits der Same, der uns zur nächsten Sünde führt. Sind wir so demütig und lassen uns Christus, der Reine, schmutzig machen, der für uns genau diesen Schmutz am Kreuz getragen hat und uns seine Reinheit gegeben hat. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn wir mit Sünden kämpfen, die immer wieder kommen, die wiederkehrend sind. Machen wir keine Selbstreinigung, machen wir keine Selbstsühne, das ist Gott spielen, sondern gehen wir zu Christus. Er ist sich nicht zu schade geworden, Mensch zu werden, sich im wahrsten Sinne des Händes die Hände dreckig zu machen, damit wir rein werden. Ja, hier das sind ein paar Gedanken zu diesem Bild oder auch zu dem Vater, der rechte Vater ist, bei den Kindern, die eben im Himmel und auf Erden sind. Der Heidelberger Katechismus, für den werbe ich immer ein bisschen, ist für mich ein wertvolles Stück. Nicht, dass es die Bibel ersetzt, bitte versteht mich da nicht falsch, aber in einem Katechismus sind die Wahrheiten der Bibel eben in Frage und Antwort zusammengefasst und die können sehr, sehr hilfreich sein. In meiner Praxis in Aarau habe ich drei Sachen auf dem Tisch legen. Das erste ist natürlich die Bibel. Jetzt müsste ich fast sagen, das zweite der Heidelberger Katechismus und das dritte Papier und Schreibzeug. Diese drei Sachen, die liegen bei mir auf dem Tisch, wenn ich mit Menschen unterwegs sind. In diesem Heidelberger Katechismus steht etwas für mich sehr, sehr ermutigend. Es ist die Frage 26 und dort steht: Was glaubst du, wenn du sprichst? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Was glaubst du, wenn du sprichst? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und die Antwort, die hier im Heidelberger Katechismus gegeben wird, ist dann die folgende. Ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes willen mein Gott und mein Vater ist. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen und erhält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe, und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Er kann es tun als ein mächtiger Gott und will es auch tun als ein getreuer Vater. Ich möchte das noch einmal vorlesen, weil es scheint mir etwas ganz, ganz Wichtiges zu sein. Ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes willen mein Gott und mein Vater ist. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen und erhält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Er kann es tun als ein allmächtiger Gott und will es auch tun als ein getreuer Vater. Was mich immer wieder selber persönlich beschäftigt, dass ich glaube, dass Gott allmächtig ist. Und wahrscheinlich würdet ihr alle, die hier sind, würdet das auch unterschreiben. Gott ist allmächtig. Das heißt, wie es hier zusammengefasst ist, er kann es tun. Und ich glaube, dass er alles tun kann. Habe ich nicht den geringsten Zweifel. Aber wisst ihr, wo manchmal meine Versuchung ist, ob er es auch will? Könnt ihr das verstehen? Ich glaube, dass er mit einem Schlag alles anders machen kann. Er kann mich aus Krankheit, er kann mich sogar, wenn ich tot bin, noch auferwecken, wenn er das möchte und das in seinem Willen ist. Er kann alles machen. Aber manchmal zweifle ich, irgendwo ganz tief in meinem Herzen, ob er es dann auch wirklich tun wird. Ob er seine allmächtige Macht, die wir ja in diesem Gebet des Paulus bereits gesehen haben, ob er es dann wirklich auch macht. Oder lässt er mich im Stich? Oder lässt er mich im Stich? Ich habe keinen Grund, wenn ich in meinen 60 Jahren meines Lebens zurückdenke, dass ich jemals diese Erfahrung habe machen müssen, dass er mich im Stich gelassen hat. Im Gegenteil, genau darum habe ich allen Grund zu glauben, dass er, ich hoffe, ihr hört jetzt den Humor, dass er mich auch die nächsten 60 Jahre nicht im Stich lässt. Aber ich denke, dann werde ich bereits dann ihn wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber es ist meine sündhafte Natur. Es ist, manchmal sage ich, die Quellgeister Satans, die einfach irgendwie probieren, uns den Blick auf die Treue und Güte und die Macht Gottes irgendwie abzulenken, auf unser eigenes Vermögen und Misstrauen zu säen zu unserem Vater im Himmel. Das ist Satan gelungen im Garten Eden. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Und damit war das Misstrauen gesät. Und ich glaube, vielleicht könnte man, es gibt viele Ausdrücke für die Ursünde, aber mindestens einen Aspekt der Ursünde ist dann das Misstrauen an einem barmherzigen, himmlischen, gnädigen, gütigen Vater. Und ich möchte euch noch wie ans Herz legen, neben der Bibel, es gibt diesen Heidelberger Katechismus als PDF, kann man downloaden vom Internet, aber er kostet nur etwa 7 Franken. Neben der Bibel ist das ein Büchlein, das immer wieder auch Hoffnung geben kann, besonders auch, es sind dann noch über die Güte und Vorsorge Gottes sind. Drei Fragen, Fragen 26, 27 und 28 sind Texte, die es sich neben Bibeltexten lohnt, sie auswendig zu lernen. Und nicht nur auswendig zu lernen im Kopf, sondern tief in unserem Herzen verankert haben, dass er es eben auch tun will. Nicht nur kann, er wird es tun. Unser Gott ist nicht ein Gott der Möglichkeiten. Unser Gott ist ein Gott der Tat, der Erlösung, die wirklich geschieht. Dieser Vater im Himmel, mit dieser Dreieinigkeit, hat von vor der Grundlegung der Welt beschlossen, dass wir, seine Kinder Gottes, in die Ewigkeit hineinkommen. Und ich habe hier probiert, dies ein bisschen nochmals grafisch darzustellen. Wir haben die Ewigkeit auf beiden Seiten. Der rote Faden hier ist der Zeitstrahl, den wir haben. Wir sehen von Ewigkeit in Christus erwählt. Ich habe hier die Offenbarung 13,8 aufgeschrieben. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes, vor Grundlegung der Welt an. Das ist im Zusammenhang, dass all diejenigen oder ein großer Teil der Menschheit eben das Tier anbeten, außer die eben geschrieben stehen im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes vor Grundlegung der Welt. Und für mich ist das der rote Faden von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Blut des geschlachteten Lammes. Das ist der rote Faden in der Heilsgeschichte. Und auf diesen roten Faden, auf diesen kann ich mich verlassen, weil das ein Beschluss des Vaters ist, der seinen Sohn zur Erlösung geschickt hat und der Heilige Geist in uns die Kraft ist, wie es in einem Lied heißt, bis er wiederkommt. Und am Schluss, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Wir gehören ihm, teuer erkauft durch sein Blut. Und all diese, was auf dieser Erde noch geschieht, haben wir das Kreuz auf Golgatha, das auf dieser Erde für uns gestorben ist, wie das mit dem geschlachteten Lamm vor Ewigkeit sich verhält, bin ich überfragt. Ich weiß einfach, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist, dass ich ein Mensch bin, der limitiert ist, aber ich weiß, dass Gott etwas Großartiges gemacht hat, das sich auch in Zeit und in der Zeit und Raum sich entfaltet. Und dann, dass den Strich mit dem Herzlein, dort, wo wir Kinder Gottes werden durften, die Wiedergeburt erleben, die Bekehrung, jetzt die Gnade in der Gegenwart, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind seine Kinder. Und diese Kinder wird unser Vater im Himmel in seiner Treue in die Ewigkeit bringen. Die Pilgerreise von John Bunyan ist so auch ein Zeugnis davon, wie Gott treu ist in allen Widerwärtigkeiten unseres Lebens auf dieser Erde. Ja, dann haben wir noch die Liebe, die ich euch da auch noch ans Herz legen möchte. Im Lied des Salomon, im Hohen Lied steht: Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Wer ist dieser Mensch, diese Frau? Es wird ja von einer Frau geredet. Wir alle wissen, dass das Hohelied Salomons nicht ein Liebeslied ist, das nicht nur auf diese Welt zugerichtet ist, Liebe zwischen Mann und Frau, sondern die Liebe zwischen Gott und seinem Volk. Und wenn wir fragen, wer ist diese Geliebte, die hier sich an ihren Freund, an ihren Verlobten, ihren Bräutigam lehnt. Das ist ein sündiger, verlorener Mensch, der in der Wüste verhungert und verdurstet, der aber von Ewigkeit her von Gott geliebt wurde und durch die Liebe Gottes gerettet wird. Und das sehen wir auch in Hesekiel 16. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest auf das Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blute liegen und sprach zu dir, also, als du so in deinem Blute dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blute dalagst, du sollst leben und heranwachsen, wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich, und du wuchsest heran und wurdest groß und schön. Ist es nicht etwas Großartiges? Das ist unser Zustand. Der Tod oder irgendwann der Tod. Wir haben keine Chance. Wir liegen in unserem eigenen Blut und wir können uns nicht selber ein Arzt sein. Das können wir nicht. Wir brauchen einen Arzt von außen. Und hier kommt das Mitleid, das Erbarmen Gottes, die Güte Gottes, des himmlischen Vaters, der zu uns sagt, du sollst leben, wie eben ich auch lebe. Und diese Liebe wird dann noch, es ist nicht nur ein Zuspruch, du sollst leben, sondern es ist ein Bund. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Haben wir verstanden? Alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit, in Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Es ist ein Bund, der sagt, ich bin dein und du bist mein. Es ist nicht ein Vertrag, ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas anderes. Es ist mehr. Ich gebe mich dir hin. Gegenseitig. Und das ist der Bund. Und der Bund ist sehr einseitig auf einer Seite wieder. Was gebe ich Christus? Meine Sünde. Was gibt er mir? Seine Gerechtigkeit. Das ist der Bund. Ich habe nichts anderes zu bieten als meine Sünde. Und trotzdem sagt er, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das steht dann im 3. Mose 26. Das ist der Bund, der dann sich auch im Ehebund niederschlägt, im 1. Korinther 7, wo wir das sehen, nicht mein Körper ist mir, sondern er gehört meiner Frau, nicht der Körper meiner Frau gehört ihr, sondern er gehört mir. Und ihr seht ja, wie groß das die Liebe da sein muss. Wenn mir etwas Kostbares, nämlich der Körper meiner Frau, anvertraut wurde, das ist das schönste, das wertvollste Geschenk. Und wie soll ich da sorgfältig und in Liebe und Barmherzigkeit und in Geduld mit diesem Geschenk umgehen? Und das ist so, geht Gott mit uns um. Nicht, dass ich in mir wertvoll bin. Ich wehre mich da ein bisschen, einfach zu sagen, wie wertvoll das ich bin. Aber in Gottes Augen, es ist seine Liebe, die mir schlussendlich den Wert gibt, die mich in die Ewigkeit bringt und in Ewigkeit mit ihm in seiner Gemeinschaft leben lässt. Gegründet und verwurzelt in Christus, dass auch das betet Paulus in seinem Gebet, dass wir gegründet und verwurzelt in Christus sind. Und auch hier noch ein paar Gedanken dazu. Hier haben wir auf der rechten Seite, seht ihr noch einmal den fröhlichen Tausch. Ihr seht, meine Sünde gebe ich Christus, Christus gibt mir seine Gerechtigkeit. Ich bin bedeckt mit seinem Blut, mit seiner Gerechtigkeit. Und das ist der Grund, warum, ich glaube, ich habe das irgendwie gestern noch erwähnt, das ist der Grund, dass ich überhaupt wachsen kann. Das ist das Herz, das in der Gnade Gottes eingebettet ist. Es sind die Wurzeln eines Baumes, könnte man sagen, oder Baumstamm, aus dem dann die Früchte wachsen. Hier kommt wieder das Thema der Frucht. Ein Herz, das in der Gnade, in der Erde der Gnade eingebettet ist, bringt gute Früchte. Ein Baum, der in einer guten Erde ist, der bringt gute Früchte, bringt eben die Früchte, die seinem Wesen entspricht. Ein Zwetschgenbaum bringt Zwetschgen, ein Aprikosenbaum bringt Aprikosen. Eine Pflanze wächst in der Erde. Wenn jemand in Christus ist, und das dürfen wir sein, wie wir es jetzt auch gehört haben, wächst an Christus. Der Ort der Heiligung, in der wir eben geheiligt sind, ist Christus allein. Ist nur möglich, weil wir in Christus sind. Denn Gott ist treu, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief 1,9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Gott ist treu, auch wenn manchmal eine Stimme mir sagt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber das ist die Versuchung, das ist mein sündhaftes Herz, das immer wieder geneigt ist, wegzublicken vom Anfänger und Vollender des Glaubens zu meinen eigenen Möglichkeiten. Und hier habe ich das probiert, nochmals darzustellen. Es ist eine meiner Lieblingsdarstellungen, die ich habe. Wir haben das Innerdreieck. Ich habe euch schon einmal versucht, ein bisschen zu sagen, dass wir immer unser eigener König sind. Es soll nach meinem Kopf gehen und so weiter. Wir sind oft, oder wir sind auch unser eigener Priester. Wir sühnen selber unsere Schuld, auch manchmal, wenn wir nicht genau wissen, wie wir es genau machen, aber wir leiden vielleicht und versuchen, uns die Schuld selber zu sühnen, indem wir uns viel, viel Gedanken machen, probieren, die Situation zu kontrollieren. Und wir sind auch unser eigener Prophet. Einziger Prophet, meine Gedanken leiten mich. Eben der Gedanke, als Beispiel jetzt, es kann nicht sein, dass Gott es auch will, dass der Vater im Himmel es auch will. Ich weiß, dass er es kann, aber bist du ganz sicher, dass es der himmlische Vater auch tun wird? Das ist der eigene Prophet. Und was mache ich dann? Ich wälze mich in meinem eigenen Selbstmitleid, in meiner eigenen, ja, können wir nochmal sagen, in meinem eigenen Selbstmitleid, in meiner eigenen dreckigen Schmutz. Ich bin mein eigener Priester. Aber ich kann mich nicht das machen, was Christus für mich gemacht hat. Und warum mache ich das? Weil ich mein eigener König bin, weil ich mein eigenes Königreich habe. Und jetzt haben wir, darum ist Christus gekommen, als König, Priester und Prophet. Und das heißt eben, ich denke, Paulus hat vor allem das gemeint, wenn er sagt, in Christus gegründet sein, heißt, ich habe einen ewigen König. Ich unterwerfe ihm mein Königreich. Nicht ich, sondern er. Er soll wachsen, ich soll abnehmen. Mein Königreich ist ein endliches Königreich, das schlussendlich im Verderben landet. Sein Königreich ist das in die Ewigkeit kommt, weil er der ewige König ist. Es lohnt sich, diesem König sich ihm zu unterwerfen, auch wenn ich in der Versuchung stehe, es vielleicht aus eigener Kraft zu machen. Der einzige Priester, ich muss nicht für meine eigene Schuld sühnen oder mich im Selbstmitleid wälzen, weil ich dann doch irgendwo noch ein gutes Gefühl habe, weil ich so ein Armer bin. Nein, mein Trost ist, aus dem Heidelberger Katechismus nochmal, was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Nicht nur im Sterben, auch im Leben, auch jetzt. Wir sind im Moment mindestens noch nicht auf dem Totenbett. Wir sind noch nicht direkt am Sterben. Wir sind im Leben. Auch dort ist es mein Trost, dass ich nicht mehr mir gehöre, sondern ihm gehöre. Die Gemeinschaft mit ihm. Ich gehöre meinem Heiland, der für mich, für alle meine Sünden vollkommen bezahlt hat. Und mein Prophet ist es nicht mehr meine Gedanken, die irreführen, wie auch im Sündenfall gedacht wurde, und sie sah die Frucht an und sah, dass es gut war. Sie war verlockend. Es ist nicht mehr dieser Gedanke, sondern lasst uns aufsehen auf den Anfang und Vollender des Lebens. Oder wie Petrus auch sagt, du hast Worte ewigen Lebens, nicht meine. Nicht meine Rechte, nicht ich will, nicht nie und immer, diese Dinge soll ich abgeben. Und das ist das passiert in dem fröhlichen Tausch, wie es Luther nennt, wenn Christus in mein Leben gekommen ist, sich mich in seine Gemeinschaft hineingenommen hat, jetzt bin ich in Christus. Er ist es, der mich mit seiner Gerechtigkeit und seinem Blut eben bedeckt. Vielleicht kann ich da noch etwas dazu sagen. Ewiger König und Priester und wahrer Prophet, das sind wir auch als Eltern. Oder in aller Gemeinschaft. König sein heißt eben nicht Macht ausüben, sondern König sein heißt, ich bin der Beste, mein Amt als König ist, führe ich am besten aus, wenn ich mich dem ewigen König unterstelle. Wenn ich nicht aus eigener Kraft eben etwas mache, wenn ich Spannungen aushalte, wenn ich vertraue, dass ich jetzt nicht sofort reagieren muss, sondern in Weisheit und in Liebe, das heißt auch Spannungen aushalten kann, eben reagiere. Und das ist nicht nur in der Eltern-Kind-Beziehung, das ist auch in jeglicher Beziehung. Manchmal auch in Ehebeziehungen oder in Beziehung zu Freunden oder Gemeinden. Man muss nicht immer sofort ein Wort haben. Manchmal ist es auch ganz weise zu warten und dann vielleicht wieder den Weg der Versöhnung zu eurem Ehepartner zu suchen. Ich muss nicht gerade immer recht haben. Vielleicht lohnt es sich darüber zu nachzudenken, hat meine liebe Frau eben doch recht, was sie sagt, auch wenn es mir nicht passt, was sie sagt. Aber das haben wir Männer ja, gute Ehefrauen, ausgewählt, damit sie uns eben helfen, wie Luther sagt, dass eins das andere in den Himmel bringt. Nicht, dass sie für uns gestorben sind, bitte versteht das nicht so, aber dass sie uns auf dem Weg der Heiligung eben helfen. Und wir Männer sind ja, denke ich, so weise, dass wir auch eine weise Frau ausgewählt haben. Das denke ich. Und da können wir auch ein bisschen stolz sein, dass wir das durften. Aber ich hoffe, ihr versteht soll es Stolz jetzt richtig, nicht im in einem falschen Sinne. Luther sagt noch, das schreibt an seinem Augustinermönch Georg Spenlein, mein lieber Bruder, lerne Christus und zwar den Gekreuzigten kennen. Ihm lerne Lob singen und dir selbst verzweifeln. Nicht das, was uns die Welt immer einbläut, ein gutes Selbstwertgefühl ist alles. Nein, nicht ein gutes Selbstwertgefühl ist alles, sondern die Demut, das Wissen, ich kann nichts bringen als meine Sünde. Und dann spricht zu ihm, lieber Herr Jesus, du bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du hast angenommen, was mein ist und hast mir gegeben, was dein ist. Was du nicht warst, er war ohne Sünde, das nahmst du an und gabst mir, was ich nicht war, nämlich gerecht, und dass ich jetzt gerecht sein darf. Eine tolle Einleitung für einen Brief, den Luther hier geschrieben hat. Ja, das habe ich schon gesagt. Ich glaube, ich lasse es im Moment bei diesen Sachen, sonst wird das ein bisschen zu lang. Ich möchte euch nochmals diese Grafik nochmals ans Herz legen, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat beschlossen, es ist nicht mein Wille, seine Güte hat mich in die Gemeinschaft seines Sohnes und damit in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes hineingenommen. Ich habe gedacht, ich möchte mit euch nochmals dieses Lied singen. Wir sehen hier nochmals die Differenz oder die Unterscheidung zwischen Rechtfertigung. Wir sind befreit von der Sünde, Schuld, und die Heiligung. Wir werden immer mehr befreit von der Sünde, Macht. Und wie gesagt, wir brauchen die Befreiung von der Sünde, von der Schuld. Das ist in Christus, dort ist der Ort des Wachstums. Und das ist, was Paulus bittet für die Gemeinde in Ephesus, bittet auch heute noch für uns, Christus macht das auch für uns. Und das dürfen wir auch für unsere Familien tun, für unseren Ehepartner, für unsere Kinder. Im Alten Testament wurden zweimal Rauchopfer dargebracht, am Morgen und am Abend. Rauchopfer waren die Opfer, man kann das aus Offenbarung und auch den Psalmen sehen, waren die Gebete, die dargebracht wurden. Und lasst doch uns immer wieder für unser Ehepartner, für unsere Familien, für unsere Kinder beten. Ich glaube, das ist das Beste. Das ist das, was Paulus für seine Kinder, so nennt er nämlich die Gemeinde an anderen Stellen auch, seine Kinder tut. Und er nennt sie ja auch Kinder in diesem Gebet. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, allen rechten Kindern, die im Himmel und auf Erden sind. Lass mich noch ganz kurz beten und dann würde ich euch bitten, mit euch dieses Lied noch einmal zu singen. Vater, danke, dass wir dieses Gebet des Paulus haben. Es steckt so viel drin, viel mehr, als wir jetzt auch hören konnten und verdauen können. Wir bitten dich, das, was Paulus auch gebeten hat, dass du unsere Augen aufmachst, dass du uns offenbarst deine Liebe, die wir nicht begreifen können, weil du es noch kannst, dass wir die Erkenntnis Christi haben, noch mehr verstehen, wer du, der dreieinige Gott, bist. Wir bitten das für uns, für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für die Gemeinde, für die ganze Gemeinde Christi auf der ganzen Welt, die wahr ist und noch wird. Wir bitten, wir schließen uns diesem Gebet an und wir wollen mindestens innerlich unsere Knie beugen vor dir, dass wir vor dem Vater, vor dem himmlischen Vater, vor dir, der barmherzig und gnädig ist in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir in diesem Sinne auch das Lamm Gottes anbeten dürfen, das Lamm Gottes, das allein würdig ist, zu nehmen, Ehre, Preis und Ruhm. Amen. Ja, so lasst uns doch diese vier Strophen noch einmal zum Abschluss singen und dann werde ich, denke ich, Serge sagen, wie es weitergeht. Kann das jemand anstimmen, oder? Danke vielmals.